Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
In den Sümpfen von Bern. Die Sendung von und mit Thomas Matter. Jede Woche neu mit brandaktuellen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Themen, die die Schweiz bewegen. Jetzt auf YouTube oder facebook.com/th.matter.
Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markusson. Präsentiert von der Emmy Frey AG, ihrem Autohaus in Zürich-Altstetten. Die erste Adresse für Range Rover an der Badener Strasse 600 oder auf ihrautohaus.ch. Your British Car Enthusiasts.
Roger gegen Markus an dem letzten vom April mit drei Themen. Bundesrat, Rücktritt oder sogar in der Pluralform, muss man sagen. Dann Kim Jong-un. Was ist denn da passiert? Und die Bündnerland-Korruption im Baugewerbe. Reden wir über das. Bundesrat Schneider-Ammann sagt, das sei seine letzte Legislatur. Und hat das also relativ früh angekündigt. Und du hast da Saures gegeben in deinem Leitartikel in der Basler Zeitung, gesagt, jetzt haben wir Lame Ducks und so. Und wer sagt das? Ein Lame Duck.
Ich habe gedacht, Kopfendeckel, einer, der ganz ein schlauer Leser ist, merkt das, dass
aber
ich über,
ist
mich,
noch schlimm.
Über mich selber schreibe.
Aber das ist noch schlimmer bei dir. Bei dir wird einfach irgendeiner SS, bei euch wird ja die ganze Regierung, ja, alles, das ganze Management, alles, die ganze Besitzer.
Also du bist wird ersetzt, die
ganz
ausgeräumt.
Alarm Enten und so. Und hast dich da ausgelassen und so. Aber hast eigentlich dein Leid geklagt, ja, indem du auf andere übertragen hast. Psychologisch
würde man das. Das ist eine Übertragung. Ja. Sigmund Freud hat das als Übertragung bezeichnet.
Genau, genau, ja.
Gib alles zu. Und trotzdem bleibt staatspolitisch Katastrophe. Nein, es ist nicht gut. Es ist, und ich meine, man kann es nicht ganz mit der Basler Zeitung vergleichen, weil wir verkaufen.
Genau, ist
Schweiz
wichtiger.
Die Schweiz ist ja noch nicht verkauft worden. Das kommt ja vielleicht auch noch, aber das ist nicht der Punkt. Nein, es geht nicht, dass die Bundesräte so früh schon angekündigt, wenn es geht. Das finde ich keine gute Lösung.
Aber was ist so früh? Es gibt ja zwei mögliche Termine vor der Wahl oder dann am Ende der Legislatur. Das wäre dann direkt nach der Wahl bei der neuen Bundesratswahl. Aber die Frage ist, aus deiner Sicht, wann ist der letzte mögliche Termin vor der Wahl? Die sind ja im Herbst 2019, wo die könnt eventuell dann oder so wie es gefordert wird, gemeinsam zurücktreten, ohne dass das als billiges Wahlmanöver angeschaut wird.
Das wird ja sowieso, aber das ist nicht der Punkt. Ich finde, viel schwieriger ist das überhaupt zu koordinieren, weil die CVP und die FDP gar nicht wollen koordinieren oder besser gesagt Parteipräsidenten vielleicht schon, aber Doris Leuthard sicher nicht.
Du meinst, die werden das nicht zusammen? Der Druck wird so gross sein, dass es nicht irgendwie so Solo-Läufe gibt, wo man sagt, es geht jetzt nur noch ums Ego, dass man allein im Rampenlicht steht. Ich glaube, die müssen das gemeinsam machen.
Ja, kann sein. Ich weiss es nicht. Wie ich Doris Leuthard kennengelernt habe, habe ich das Gefühl, sie würde allein gehen. Beim Schneider-Ammann glaube ich nicht, dass das so wichtig wäre, aber für Doris Leuthard ist das sehr wichtig. Kann man gut vorstellen, dass sie im nächsten Frühling zum Beispiel das angekündigt.
Gut, das wäre letztes mögliche Termin.
Ist einfach zwei Jahre vorher das schon sagen. Ich finde, bei Moritz Leuenberger kann mich gut erinnern, im Bundeshaus als Journalist, wir haben ja die ganze Zeit gelangt, dass der endlich geht. Aber ich muss jetzt heute anerkennend sagen, der Moritz Leuenberger hat immerhin die Nerven behalten und hat bis am Schluss durchgehabt und hat dann doch überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Ich finde das immer noch viel besser.
Ich glaube, dass der Schneider-Ammann wird die Legislatur zu Ende machen, weil er so ein Gradliniger ist, der Hannes aus dem Emmental, also nach der Wahl. Und wenn Doris Leuthard im Frühling würde gehen, dann würde es natürlich mit der Einzelvakanz noch relativ schwierig werden. Wer würde es dann werden? Da gibt es wahrscheinlich einen Mann und eine Frauenkandidatur. Das hat die CVP gesagt. Der Gernhard Pfister und Viola Amherd. Und die Frage ist, kann dann der Parteipräsident so kurz vor der Wahl gehen, von einer Partei, die so wirklich im Schilf steht, nachdem jetzt auch die Generalsekretärin noch im Herbst ihren Rücktritt angekündigt hat? Für den Gernhard Pfister wird das wirklich zur Zitterpartei?
Ja, aber das ist sowieso. Er kann gar nicht mehr. Er ist grundsätzlich in einer schwierigen Situation, oder? Weil er ist letztlich ein Konservativer, sowieso nicht so wohlgelitten in der Partei. Und zweitens, ganz gleich, wenn das es ankündigt, das ist jetzt immer schlecht für die Partei. Es wäre auch nicht gut gewesen nach der Wahl. Also je nachdem, er kann jetzt machen, was er will. Weil alle Leute dann sagen, ja, das ist immer
eigentlich. Aber kann er Partei allein lassen. Eben, die Generalsekretärin ist weg. Und wenn es dann ein Desaster gibt und die zum Beispiel unter 10% fallen, das ist möglich. Nach letzten Umfragen sind es bei 9,5. Dann fragt man sich, ist das überhaupt eine Bundesratspartei? Aber wenn das passiert nach der Wahl, Bundesratswahl, dann ist das die Frage vielleicht noch viel grösser. Eben. Und dann könnte man jemand anderen. Also muss er hoffen.
Es ist völlig klar, dass Leute muss vor der Wahl gehen. Und ich glaube, das wird sie ja machen. Weil das, der letzte Dienst wird sie erweisen, der Partei. Weil es ist völlig klar, sobald die Partei unter 2% ist, hat sie Mühe gegenüber den Grünen, das noch zu begründen.
Genau, das Grüne Lager
hat
dann etwa 13%.
Und deshalb machen, das haben sie ja das letzte Mal auch gemacht, wo sie noch zwei Sitze hatten, Koller und Gotti. Die sind auch miteinander kurz vor der Wahl, also ein Jahr vor der Wahl gegangen. Und dort hat man auch den Zweier Vakanz im Prinzip mit dem wollen sichern. An sich für die CVP nicht gut ausgegangen, aber ich bin überzeugt, das machen sie jetzt
auch. Gut, reden wir über den Pfister. Der Gerhard Pfister war immer am rechten Flügel von seiner Partei. 2015 hat er gesagt, glauben Sie denn ernsthaft, ich könnte Parteipräsident oder Bundesrat werden? Parteipräsident ist er geworden, unter anderem auch darum, weil niemand das Amt hat übernehmen wollte, das Himmelfahrtskommando, und er führte die Partei weiter in Abgrund. Aber jetzt wird es vielleicht dann einfach, wenn er Kandidat ist. Weil sein Profil, ich habe das angeschaut, sein Smart Spider, entspricht überhaupt nicht der CVP, sondern entspricht wem?
Ja, Markus? Markus Somm.
Nein, der SVP. Er wird ein
Nein, er ist immer noch für eine SVP,
der ziemlich links. Nein. Ich habe das genau von 6 von 8 Kriterien. Ist ja praktisch identisch mit SVP. Dann hätten wir 5-2 im Bundesrat.
Das fände ich sehr, sehr erfreulich.
Genau, und darum muss es verhindert werden.
Gerhard Pfister wäre ein sehr guter Bundesrat, nicht weil er konservativ ist, was er wirklich ist, aber er ist auch sehr intelligent, er ist kommunikativ. Ein Spitzenbundesrat wäre das.
Gut, und das ist ja ganz klar. Dann hat
und wenn also ich über die Loben, ist das meistens nicht so hilfreich.
In Basel war das immer so der Todeskuss gewesen. Ich weiss nicht, ob das da ist.
Und also die Leute, die ich kritisiert habe, sind nachher wieder gewählt.
Aber 3 SVPler, faktisch, weil er hat immer gesagt, er ist ja nur aus familiären Gründen in die CVP gegangen, weil sein Vater hätte das sonst nicht irgendwie können, irgendwie abschlucken.
Nein. Aber Roger, das stimmt. Also
das hat er gesagt.
Er steht dort, wo die CVP früher in der Innerschweiz immer gestanden ist. Er ist eigentlich der, der zu Recht immer wieder betont hat, in dem Stammland war die CVP eine konservative Partei gewesen. Und wenn wir das nicht sind, haben wir keinen Erfolg. Und es ist völlig offensichtlich, die Realität gibt dem Recht. In der Stammland haben die CVP massive Probleme bekommen, dass sie eben zu wenig rechts gewesen sind.
Gut, und sie haben immer weiter Probleme bekommen, seit er da ist. Jetzt hat er ja die sogenannte Wertedebatte. Ja,
sie haben in der Stammland, nicht in der Stammland.
Sie haben insgesamt 25 kantonale Amtsträger haben sie verloren, mehr als jede andere Partei seit 2015. Er will ja eben die Wertediskussion machen und sagt dem christliche Wert. Jetzt haben wir das Gleiche bei der Schwesterpartei in Bayern, wo der Herr Söder, der neue Ministerpräsident von Bayern, sagt, in allen Amtsstuben soll man Kruzifix aufhängen müssen. Was meinst du? Ist das auch die Meinung von einem Gerhard Pfister?
Das weiss ich nicht. Ich finde, für Bayern geht das schon. In der Schweiz ist es ein bisschen unüblich. Ob das die Meinung ist von Gerhard Pfister, keine Ahnung. Letztlich finde ich grundsätzlich gut, wenn man christliche Symbole wieder ganz normal zeigt. Wir sind mehr oder weniger ein christlich, traditionell christliches Land gewesen. Und ich finde, für das muss man sich ja nicht schämen. Vorschreiben würde ich das nie.
Eben,
der Staat
sollte
das nicht vorschreiben. Aber Bayern hat eine andere Tradition als wir.
Aber meinst du nicht, dass wir als, was soll ich sagen, als Produkt auch von der Aufklärung haben, Trennung von Kirche und Staat, und dass man Religion nicht sollte instrumentalisieren, wenn man sich da davon Wahlerfolge holt, sondern man sollte die religiöse Diskussion eher zähmen?
Es ist ja alles symbolisch. Oder? Es geht ja einfach darum, dass der CSU-Ministerpräsident mit dem zeigen will, das sind gewisse Werte, die wir groß halten wollen, und das sind durchaus konservative Werte. Natürlich geht es um die AfD. Es ist ja logisch, dass die CSU ein riesiges Problem hat am rechten Rand, also müssen sie reagieren.
Aber glaubst du, dass man es auf dieser Ebene machen sollte? Nicht auf der Ebene vom Rechtsstaat, auf der Ebene der Demokratie, auf der Ebene der Aufklärung, dass man es jetzt macht auf der Ebene der Kruzifix,
zwangsmässig? Mit dem hast du keine Erfolg in der Politik. Das ist viel zu rational, was du sagst. Okay. Die Politik hat auch viel mit dem Bauch zu tun. Hat auch sehr viel mit Emotionen zu tun. Und wenn du als CSU Erfolg haben in Bayern, dann musst du den Sprung können machen, den ein Strauss gemacht hat, zwischen Traditionalität und Moderne.
Also
und wenn du das völlig aufgibst und einfach nur auf der Aufklärung redest, wie der Herr Habermas, dann kannst du auf dem Land in Bayern einfach niemanden
holen. Aber nochmal, du meinst, das ist richtig für Bayern, dass man zwingt, in jede Amtsstube jedes Schulzimmer etc. muss ein Kruzifix aufgehängt werden. Das findest du gut?
Ich kann das nachvollziehen aus Sicht von einem bayerischen Ministerpräsidenten. Ich selber würde das nie machen. Ich hänge auch nicht am Kruzifix. Ich finde die Symbol nicht gut. Ich bin auch in dem Sinn, ich bin aus der katholischen Kirche mit Überzeugung austreten. Ich will das nicht. Aber dass ein bayerischer Ministerpräsident das macht, muss ich sagen, ist sehr nachvollziehbar.
Und der Religionsfrieden wird durch das nicht noch zusätzlich
gestört? Der Religionsfrieden wird, glaube ich, von anderen Leuten mehr gestört als von unserem Kruzifix. Und das ist genau der Punkt, um da geht natürlich. Wir haben eine Einwanderung von Leuten, die sich um unsere Werte und unsere Vorstellungen, wie eine Gesellschaft soll organisiert werden, nicht scheren. Und denen gegenüber mal ein Zeichen setzen und sagen, hey, die christliche abendländische Tradition heisst zum Beispiel, dass wir Religionsfreiheit haben. Und das müssen wir halt jetzt wieder mal deutlich machen.
Ist das ein Zeichen, dass wir überall ein Kruzifix haben, Religionsfreiheit?
Du musst nicht immer probieren zu sagen, das ist meine Ansicht.
Nein, ich sage nur aus Sicht, nein, du verdrehst das einfach.
Aus Sicht von der Bayern finde ich es völlig richtig. Okay. Ich selber persönlich würde das nicht machen, weil ich finde Kruzifix und Staat, der Staat sollte solche Sachen nicht vorschreiben, er sollte neutral bleiben.
Also, der Gerhard Pfister übrigens Gast bei der Sendung Schawinski heute Abend.
Ah, deshalb fragst du das. Was? Fragst du das auch mit dem Kruzifix?
Ja, sicher.
Weißt du schon, was er sagt?
Na, keine Ahnung.
Hat er schon etwas mal gesagt dazu?
Keine Ahnung.
Ja, jetzt haben wir sich auch schön vorbereitet.
Ja, natürlich habe ich mich vorbereitet.
Das meinst, er kann
sich vorbereiten. Ich tue mich immer vorbereiten.
Du schon, aber der Pfister vielleicht nicht.
Er ist auch. Also, reden wir über den Kim Jong-un. Der ist lange als der Verrückte aus Pyongyang bezeichnet worden. Jetzt merkt man, der ist rationaler als alle anderen. Geht strategisch vor, hat seine Ziele erreicht, hat seine Atombomben, hat seine Langstreckenraketen und tut jetzt irgendwie sich so benehmen, wie man es nicht erwartet hat und sagt, ich bin ganz, ganz offen, unter anderem auch, dass wir unsere Atomwaffen würden verschrotten. Glaubst du das?
Nein, ich glaube nicht. Und er macht es ja nur, damit die Amerikaner abziehen. Das ist ja der Punkt. Und er hat natürlich einen Partner in Südkorea, der selber ein Linken ist, der selber sein Chief of Staff ist, früher ein Agent gewesen für Nordkorea. Also das ist ein Mann, der grauenhaft ist. Dass der sich einigen kann mit dem Kim, ist kein Wunder. Wir müssen jetzt schauen, was der Trump macht. Wenn der Trump so naiv ist und auf das eingeht und den Fehler macht, dass man nachher sagt, im Prinzip, ja, denuklearisieren, ich kann das Wort fast nicht aussprechen, also, grauenhaft, also die Atombomben abschaffen für die ganze Korea, Halbinsel, und das würde heissen, dass die Amerikaner abziehen. Und wenn der Trump auf das würde eingehen, dann wäre er dumm, dann wäre er naiv, hoffe nicht, dass er das macht. Weil das, was jetzt am letzten Freitag passiert ist, ist eigentlich nichts. Nordkorea hat schon tausendmal das angekündigt, dass sie das wollen. Aber wie gesagt, das ist etwas, was in der europäischen Presse viel zu wenig erwähnt worden ist. Das ist ganz ein linker Präsident, den die haben in Südkorea. Das ist ein furchtbarer Fellow Traveler. Also von dem her, mit dem sollte man eigentlich so einen Deal sowieso nicht machen.
Also er hat 70% Zustimmung im Volk. Also
ja, ist ja klar.
Die Südkoreaner sehen das anders. Ist eine Industriemacht, ist sehr kapitalistisch etc. Wenn du den jetzt als extremer Linker bist. Aber etwas anderes.
Ja, das ist wie wenn der Cedric Wehmuth so etwas aushandeln würde mit der EU. Das ist etwas Gleiches.
Gut, also jetzt müssen wir noch schauen. Der Donald Trump hat so eine Rallye wieder am Samstagabend und hat dann gesagt, ich bin verantwortlich für alles. Dass das passiert ist, oder? Ist angestanden. Und das heisst, er hat sich noch selber zusätzlich unter Druck gesetzt, dass an dem Meeting das rauskommt, dass die wirklich ihre Atomwaffen verschrotten, oder? Man weiss unter anderem offenbar ihre Atom-Sites, die sie haben, wo sie das gemacht haben, ist offenbar am Berg zusammengestürzt. Die können gar nicht mehr weitermachen. Und jetzt ist noch das Beispiel noch aufgebracht worden heute. Mit Libyen hat man ja auch so einen Deal gemacht. Er hat gesagt, Sanktionen werden aufgehoben, wenn ihr aufhört mit eurem Atomprogramm. Gaddafi ist auf das eingegangen.
Das hat aber geklappt.
Und was ist mit dem Gaddafi passiert?
Ja, das ist aber noch Hillary Clinton oder Obama.
Nein, aber
ist
gleich.
Das ist etwas anderes.
Nein,
das ist im Fall ein ganz guter Handel gewesen. Übrigens, die Schweiz sehr schwer daran beteiligt. Gut. Unter anderem der Justizminister Christoph Blocher. Ganz eine gute Rolle gespielt dort. Nein, Gaddafi, das ist gut gegangen. Nachher hat man einen Fehler gemacht. Den Gaddafi hätte man nachher nicht müssen in die Wüste schicken.
Gut, also das ist ja das, was genau der Kim Jong-un befürchtet, wenn er seine Atomwaffen nicht hat, dass er dann gestürzt wird und darum wird das auch nicht passieren. Und darum ist der Vergleich natürlich völlig daneben. Aber dein Kollege da, der Mann im Weissen Haus, der Donald,
der Trump,
der hofft ja auf etwas anderes, oder?
Ich bestehe darauf, dass du
Freund bist. Freund, du weißt, was seine Leute geschrien haben an dem Meeting, an dieser Rally am Samstag, wo er
dort Nobel, über das... Nobel.
Er soll einen Nobelpreis Nobel bekommen.
Genau. Ja, kommt noch einen über. Ich sage das. Roger, ich habe das jetzt angekündigt. Der wird noch einen bekommen, wenn das so weitergeht. Ich bin jetzt auch gespannt, was Trump rausholt, weil letztlich hast du völlig recht, und das wissen wir beide. Er ist ein unglaublicher, es ist ein Grossmaul, er ist ein riesiges Grossmaul. Aber das Gute an dem ist, er tut sich selber unter Druck setzen. Wenn er jetzt nichts rausholt, dann ist er nachher, sieht er nachher alt aus.
Also, Markus, du musst einfach einen Schritt weiterdenken. Wenn der Trump einen Nobelpreis bekommt, wer kommt denn dann auch noch über?
Der Obama.
Nein!
Der Obama?
Nein,
für nichts! Der Obama hat für nichts den Nobelpreis
bekommen. Redet nicht immer
rein. Das ist Vergangenheit. Ich bin eben Historiker.
Nein, gut. Aber ich rede über den. Er kann ihn ja nicht allein bekommen, sondern der muss ihn auch den Kim Jong-un bekommen. Ja, das ist einer der schlimmsten Diktatoren der Welt. Ja. Schlimmste Regime, das Millionen versklavt hat, richtig. Leute ausgehungert hat. Und der würde das auch noch bekommen.
Dann würde ich Herrn Trump dringend raten, den Nobelpreis nicht anzunehmen.
Okay, siehst du, ein kleines Problem, weil du hast Hallo.
Nein,
du hast
einfach
nicht
daran
gedacht, dass Kim Jong-un
auch nicht bekommt. Ich weiß ganz genau, dass es nie passiert. Die Leute, die im Nobelkomitee sitzen, die sind genau gleich wie du. Du könntest ja jederzeit dort drin sitzen und du wirst das nie machen. Du wirst ihm nie einen Nobelpreis geben. Ja. Auch wenn er alle Konflikte dieser Welt lösen würde,
Man hat das gesehen am Ende vom Vietnamkrieg. Der Kissinger und dann der Le Duc Tho hat es bekommen von Vietnam. Man hat es gesehen, Arafat und Rabin etc. Wenn ein Friedensvertrag kommt, dann kommen beide auf dieser Ebene, im weltpolitischen Friedensvertrag, kommen die Nobelpreise. Aber dass dann der Kim Jong-un einen überkommt, einen Friedensnobelpreis, der Millionen umgebracht hat, der seinen Halbbrüder vergiftet hat, der seinen Onkel verschossen hat und so weiter und so fort.
Das weiss ich gar nicht, ist wahr. Ja. Nein, das ist klar. Aber dann würde ich würde ihn dann nicht annehmen. Gut. Aber wenn er den annimmt, dann können wir wieder darüber reden und dann kannst du schimpfen.
Also zum Donald Trump, vielleicht für deine Weiterbildung, ich weiss, die beförderst du nicht so besonders.
Wieso? Gibt's ich lese einfach andere Bücher.
Also ich habe jetzt eine Serie, die du schauen kannst, eine Trump-Serie bei Netflix. Vierteilige Dokuserie, und zwar von Anfang an, von seiner Karriere, wo als junger Bursch, wenn er da reingekommen ist und so. Kann ich empfehlen, bei dir weiss ich, hoffnungslos,
aber
vielleicht unsere Hörer interessiert sich da.
Ist sie denn kritisch?
Es ist einfach, sie zeigt einfach.
Das ist Wort, gell?
Nein, es zeigt einfach Leute, die darüber erzählen. Da kannst du dein eigenes Urteil.
Das ist dokumentarisch.
Ein Dokumentar. Mhm. Das ist dokumentarisch. Okay, reden wir über Korruption im Bündnerland.
Hier von der Regiobank Männedorf sind ganz happy ohne. Ohne? Ohne Millionenboni.
Auch ohne Millionenboni sind wir nicht ohne. Glaubwürdig, seriös und fair. Das sind für Kunden unsere Boni. Regiobank Männedorf, die Bank am Zürichsee. Persönlich und mit fairen Konditionen. Was willst du mehr? rbm.ch.
Also, Korruption im Bündnerland während vielen Jahren ein Baukonglomerat, ein Kartell, das sich da gebildet hat, wo der Staat um viele Millionen beschissen hat, wo dann ein Whistleblower gekommen ist, ist der irgendwie in die Ecke gedrängt worden. Man weiss im Kanton Graubünden, dort lebt man in erster Linie von Subventionen vom Staat. Und was soll ich sagen, der König vom Bündnerland, der Lebrimont, der ja dort eigentlich vor Ort recherchieren konnte, ist einer der grössten Empfänger von Subventionen. Über 8 Millionen im Jahr hat das Ganze nicht aufgedeckt, auch die Regierung hat es nicht aufgedeckt, etc. Also irgendwie gibt es ein Bild von der Schweiz, das einem nicht schmeckt.
Ja gut, also Radio 1 hat ja die Machenschaften von Richard Wolff nicht aufgedeckt. Also, das gibt's einfach.
Hör dass man auf mit lokalen, irgendwelchen Vergleichen.
Nein, ist doch wahr. Du bist da wirklich also, selbst.
Immer wenn der Markus Somm auf ein Thema nicht eingeht, sondern irgendetwas anderes bringt.
Nein,
ich wollte das jetzt
das
sagen,
einfach unfair.
Dann hat
jetzt,
er kein Argument.
Nein, das ist jetzt cheap. Jetzt tust du dem Lebrimont etwas vorwerfen, wo weiss Gott, er ist jetzt nicht verantwortlich für den Filz.
Aber hätte es aufdecken können?
Natürlich hätte es aufdecken aber du hättest können aufdecken. Ja, und du hast in der Stadt Zürich auch schon ganz viele Skandale nicht aufdeckt. Und dann könnte man auch sagen, ja, der Roger Schawinski hätte viel zu nicht aufdecken wollen. Das ist doch unfair, Roger. Das ist jetzt wirklich unfair. Du hast jetzt einfach am Lebrimont noch eins an den Grind hauen, obwohl es ja eigentlich um etwas ganz anderes geht.
Offenbar haben sehr viele Leute von dem gewusst, seit vielen Jahren. Es ist über ein Jahrzehnt gegangen. Unter anderem auch noch der CVP-Ständerat Engler, der dort Chef war, Regierungsrat
das
und so weiter.
Natürlich, das gefällt mir. Das ist nämlich ein Linksausleger. Ich würde mich freuen, wenn der Herr Engler nicht mehr so wahnsinnig gut stark.
Aber auch die
BDP-Leute.
Und die BDP-Leute, die alle früher in der SVP waren, sind
das
alle
das
sind
passt. Das passt, oder? Das ist wirklich, ich finde, es ist eine klassische Geschichte vom bürgerlichen Filz, wie er früher noch sehr bestanden hat, überall in der Schweiz. Man kann diskutieren, ob das so schlimm ist oder nicht, aber es ist ein ganz ausgeprägte Filz.
Was heisst diskutieren, dass das schlimm ist?
Ich würde uns nachher sagen, das Lustigste ist ja, dass wir das alles zahlen. Es sind ja vor allem Subventionen vom Bund.
Das sage ich ja.
Also die Rätische Bahn, wo der Engler sogar noch Verwaltungsratspräsident ist, hat wahrscheinlich ziemlich viele Projekte durchgezogen und viel zu viel müssen zahlen dafür. Gleichzeitig ist er Verwaltungsratspräsident in dieser Firma, die davon früher noch hätte profitieren können. Also es ist eine unglaubliche Geschichte. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Und jetzt noch einmal zurück. Ja, schau, interessant finde ich eigentlich, die Schweiz hat früher wahnsinnig viel Kartell gehabt. Die ganze Binnenwirtschaft war immer kartellisiert gewesen. Jetzt kann man sagen, das ist nicht gut gewesen, das ist gegen den freien Wettbewerb und so weiter. Wir haben überhöhte Preise gezahlt. Aber gleichzeitig haben wir dafür gesorgt, dadurch, dass das Gewerbe überlebt hat, in Regionen, wo es sonst nicht überleben würde. Jetzt kann man sich fragen, ist es besser, man macht das mit Kartell und hat dann sehr viele Gewerbetreibende, die eigentlich nicht konkurrenzfähig sind und trotzdem überleben, oder tut man nachher mit Subventionen im Prinzip wieder genau das Gleiche machen? Weil letztlich, eine Region wie Unterengadin, hast du sowieso Mühe, Arbeitsplätze zu behalten. Da kann man auch sagen, ja, gut, wenn sie es jetzt so indirekt machen, vielleicht ist das gar nicht
also
so
schlimm. Also heute hat noch ein grosses Bündner Bauunternehmen mit 200 Leuten Konkurs eingegeben.
Ja, wir es nicht mehr können absprechen.
Ja, das, Sie haben gesagt, Sie seien nicht dabei. Aber das Ganze erinnert mich doch an das, was in anderen Ländern passiert. Also unter anderem gibt es eine andere Netflix-Serie, die die übernommen haben. Die heisst «Der Mechanismus». Und zwar die Baukartelle, wie sie geherrscht haben oder immer noch herrscht in Brasilien. Auch 13 Firmen dort zusammen, die haben den Staat ausgenommen und die grosse Ölfirma Petrobras. Und Odebrecht ist die ganz grosse Firma, die Baufirma gewesen, die alle zahlt haben, die alle korrumpiert haben und so. Ja, übrigens, ja. Präsidentin Rousseff hat dann wegen dem müssen zurücktreten. Ich frage mich, was sind denn Folgen in der Schweiz? Ist die Regierung gestürzt worden, die Präsidentin musste zurücktreten und ist wegen Korruption angeklagt worden?
Ja, ja. Nein, das Problem ist einfach, erstens finde ich, Brasilien ist natürlich ein anderer Fall, weil es ein riesiges Land und die haben eigentlich einen riesigen Binnenmarkt und da musst du im Prinzip das Gewerbe nicht schützen. Aber letztlich frage ich mich gleich, weißt, jetzt früher haben wir vielleicht für den Sanitär zu viel gezahlt, weil die haben alles abgesprochen. Wir haben zu viel gezahlt, das stimmt. Unsere gute Exportindustrie hat zu hohe Preise gezahlt für das. Jetzt zahlen sie das nicht mehr. Dafür haben wir vielleicht mehr Arbeitslose. Oder
haben wir das?
Zur Zeit noch nicht, aber ich merke, du bist ideologisch nicht klar.
Nein, ich bin sehr klar.
Regionalpolitik kannst du auf verschiedene Arten machen. Entweder machst du direkt Subventionen, dann macht es der Staat, oder du machst es so, wie es früher in der Schweiz immer gelaufen ist, dass man sich gegenseitig Aufträge zugeschanzt hat. Was jetzt in Graubünden passiert ist, ist glaube meiner Meinung nach geht das zu weit. Das ist wirklich klassisches Kartell, das geht zu weit. Aber letztlich ist es früher natürlich normal gewesen, dass du geschaut hast, dass du dein Haus renovierst mit einem einheimischen Handwerker und nicht mit einem polnischen Handwerker. Und ob es für uns wirklich gut ist, wenn der polnische Handwerker unsere Häuser renoviert, ich weiss es nicht.
Also, Wischi-Waschi-Argumentation.
Du nicht auf das eingehen?
Nein.
Also, du findest lieber, tun wir unsere Leute arbeitslos
Nein,
machen.
Das ist nicht die Alternative.
Aus Polen, die viel billiger sind. Haben wir die WC-Schüssel, ist dann billig.
Also gut. Also, es sind übrigens Sozialdemokraten, die für die flankierenden Massnahmen sind. Die Bürgerlichen sind eigentlich dagegen.
Können sie nicht haben, weil die EU jetzt das nicht mehr will.
Gott sei Dank,
das erste Mal, dass ich die EU muss loben.
Genau an dem Punkt, wo du das Gegenteil erzählt hast, wenn du verhindern willst, dass da nicht mit Dumping und so geschaffen wird, braucht es die flankierenden Massnahmen. Der Markus Somm, muss ich sagen, ideologisch ziemlich verwirrt, oder?
Ich bin ein lame duck.
Ich habe jetzt die Serie gesehen, bei Netflix, der Mechanismo heisst das, glaube ich, auf Portugiesisch, kann man anschauen.
Netflix ist eigentlich deine einzige Informationsquelle für deine politische Ansicht.
Ich habe dir jetzt einfach ein bisschen helfen.
Das ist gemein.
Genau. Ich lese jetzt übrigens ein anderes Buch, aber das erzähle ich ein anderes. Habe ich gestern erzählt im Doppelpunkt übrigens. Anyhow. Also, die Frage ist, wann kommt die Serie im Schweizer Fernsehen über Korruption im Bündnerland? Würde mich wundern. Und der arme Herr Landolt von der BDP, der ja so prügelt ist, vor allem seit Frau Wittmer Schlumpf dort weg ist und so, muss jetzt das noch ausfressen. Und der sagt, es ist alles nicht so schlimm, der redet ein bisschen so wie du.
Nein. Ich habe ja einen anderen Grund, um so zu reden.
Genau, aber
Martin Landolt ist auf die Bari in Verzweiflung.
Genau.
Aber letztlich möchte ich sagen, die BDP ist kein Faktor mehr. Es ist viel interessanter, was mit der CVP passiert in Graubünden. Und von dem her muss ich sagen, die Bündner CVP ist eine von diesen CVPs, die ich nie gut mögen habe. Von dem her habe ich habe ich da gar kein Problem.
Gut, und es geht nicht nur um die CVP Graubünden, sondern um die CVP Schweiz und den Bundesrat und der potenzielle neue Bundesrat, vielleicht sogar starke Mann dann im Bundesrat, der Gerhard Pfister. Heute Abend bei mir in der Sendung, um 5 vor 11 im Schweizer Fernsehen. Da geht es jetzt weiter im Programm von Radio 1. Schönen Abend und viel Vergnügen. Und die Sendung gibt es wieder heute in einer Woche.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.